Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass wir das tun, sozusagen den ganzen Tag über die ganze Welt in ganz unterschiedlichen Formen, in ganz unterschiedlichen Sprachen, in ganz unterschiedlichen Traditionen, manchmal frei und manchmal auch vielleicht nur zu zweit oder zu dritt in Verfolgung. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in Marburg so frei Gottesdienst feiern. Und wir haben 36 Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften hier in Marburg. Wir sind schon eine sehr fromme Stadt. Also wir sind schon frommer als viele andere Städte um uns herum. Und ich dachte, damit das auch mal ein bisschen konkret wird, habe ich auch so einen kleinen Index gemacht. Und ich möchte am Anfang darüber reden, welche Gemeinde hat denn den besten Gottesdienst? Und ja, wir müssen solche auch Wahrheiten mal aussprechen. Und bevor ich zu den Kriterien komme, kann ich schon mal sagen, der CT steht auf 1. Es war jetzt nicht überraschend, ja, wenn man sich die Gottesdienste auch der anderen so anschaut, die Kirche reinguckt oder die Baptisten und FEGs, ne, dann bin ich schon dankbar, dass ich hier sein kann. Und manche merken schon so ein bisschen, ah, was ist das jetzt, ne? Man weiß nicht so beim Feigs, ne? Ja, so offen würde ich das nochmal auch nicht sagen. Also höchstens mal in der Predigt. Aber sind das nicht Gedanken, die wir kennen? So, dass wir uns gerne auch mal vergleichen, besonders wenn wir denken, wir schneiden besser ab? Also, ich kann mich da ehrlich ganz gut wiederfinden, leider. Was ist denn ein guter Gottesdienst? Was ist denn ein geistlicher Gottesdienst? Was ist denn ein Gottesdienst, über den Gott sich freut? Das wäre jetzt mal keine rhetorische Frage, sondern vielleicht mal ein paar Antworten. Sammeln wir mal ein bisschen. Was ist denn ein guter Gottesdienst?
Wenn er lang ist.
Wenn er lang ist. Das entspannt mich jetzt als Prediger total. Also ich habe im ersten Gottesdienst nämlich ziemlich kürzen müssen. Das werde ich jetzt nicht tun. Eine gute Predigt, ja, jetzt wird der Druck höher.
Ja, wenn ich noch am Nachmittag weiß, was vormittags in der Predigt gesagt wurde und dass mich das begleitet.
Ja, also wenn das nicht nur so ein kurzer Effekt ist, ja, war gut und was gibt's zum Mittagessen?
Dass man für sich auch beten lassen kann.
Ja, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir füreinander einstehen, für andere, ja, danke. Dass Jesus da ist, ja, aber das ganz grundsätzliche Sachen, genau, Amen.
Dass alle kommen dürfen und es keine Einlasskriterien
gibt. Sehr gut, ja. Okay, wir können sicherlich noch ganz viele Sachen sammeln. Martin hat das letzte Wort.
Genau. Dass es den Besuchern leicht gemacht wird oder mit Dingen geschaffen wird, Gott zu begegnen.
Oh, ja. Also, dass wir im Gottesdienst tatsächlich Gott begegnen und nicht immer nur uns selbst. Genau, wir brauchen frische Luft und wir brauchen den Heiligen Geist. Heute geht es in dieser Predigt tatsächlich um diese zwei Themen. Einmal, was ist eigentlich ein guter und gerechter Gottesdienst? Und wie vergleichen wir uns eigentlich? Und wie gehen wir mit uns selbst denn um und mit anderen? Und diese zwei Fragen, die sind, und das merken wir schon, für uns sehr aktuell, aber die waren tatsächlich auch schon vor 2700 Jahren sehr aktuell. So aktuell, dass Gott damals einen Propheten geschickt hat, nämlich den Propheten Amos, in diese Zeit hinein. Und er war damals nicht der einzige Prophet, der gewirkt hat. Es gab viel zu sagen von Gott an sein Volk und die Völker in der damaligen Zeit. nämlich auch Hosea, Jesaja, Micha haben ungefähr in demselben Zeitraum gewirkt. Und die Zeit war, wie soll man sagen, eine sehr ambivalente Zeit. Die große Zeit Israels war vorbei, Israel war gespalten, hatten sich geteilt, einmal das Nordreich Israel, einmal das Südreich Juda. Die haben sich nicht gut verstanden. Und so ging es aber auch vielen anderen Ländern außenrum. Es war eine Zeit, wo es ein paar Großmächte gab, wie Ägypten oder Babylonien, und dazwischen ganz viele kleine, zersplitterte Volksgruppen und Völker. Aber die Könige in Juda, Osia, und im Nordreich Jerobeam der Zweite, das waren wirklich kluge Leute und die haben eine gute Politik gemacht, die haben so die geopolitische Lage gut ausgenutzt mit Handelsstraßen und Zoll und so, dass es dann wieder so einen Aufschwung gab, einen wirtschaftlichen Aufschwung, besonders in Israel, und vielen Leuten ging es immer besser. Und es gab eine neue Oberschicht und viele reiche Leute. Aber wie das so ist bei so einem Aufschwung, es gab auch viele Verlierer. Es gab Leute, die haben alles verloren. Die mussten damals, was recht schnell ging, in die Sklaverei verkauft werden. Vielleicht manchmal sogar die eigenen Kinder. Und es war, das soziale Gefälle wurde immer größer. Und wir würden heute sagen, die soziale Schere ging immer weiter auseinander. Aber wenn man so hineingeschaut hat auf den ersten Blick, dann war vieles gut und viel besser wie in den Jahrzehnten vorher. Und auch die Gottesdienste waren voll, der Tempel, gerade in Juda, wo Jerusalem die Hauptstadt war, da ist man hingepilgert und man hat Gott auch gedankt für all das, was man Gutes hat. Und es ist ganz spannend, nämlich dass die ersten Kapitel in diesem Amos-Buch, dieser Maulbeerbaumzüchter, der gar nicht echt eigentlich Prophet gelernt hatte, sondern der sozusagen fachfremd von Gott berufen wurde zum Propheten, der wurde hingeschickt und er hat das Volk sozusagen gesammelt und er hat eine sehr lange, über mehrere Kapitel gehende Gerichtspredigt und Ankündigung Gottes gehalten. Und das war ein riesiges Ereignis. Und das Volk Juda war da und er hat angefangen und hat Gericht über das Volk Aram gesprochen. Und hat das detailliert erklärt, warum, ihre Verbrechen aufgezählt und dann die Strafe Gottes verkündet. Und die Leute, ja, Aram, die haben es doch verdient. Jubel. Ah, das ist doch richtig gut. Ja, also wir sind die Guten und Aram die Schlechten. Und das sagen ja nicht wir in aller Bescheidenheit, sondern Gott selbst. Ich meine, dann wird's stimmen. Danach kamen die Philister dran. Alte Kriegsfeindschaften, ja, über viele Jahrhunderte haben da das Verhältnis geprägt. Und das Gericht wurde gesprochen, detailliert die Strafen. Und ein Jubel war da. Jawohl, die Philister kriegen die Strafe Gottes mit Feuer. Haben sie auch verdient. Dann kam Ammon, dann kam Moab, dann kam Tyros, dann kam Edom, ja, und die Stimmung, die wurde immer besser. Ja, alle außenrum, die alten Feinde, jeder hat sein Fett abbekommen. Ach Gott, ist ein guter Gott. Und dann kam das Beste, Israel. Ja, der verhasste Bruder aus dem Norden. Und dann wurden die Verbrechen, ja, gegen die Armen, gegen die Sklaverei, wurde alles aufgezählt. Und es war ein Jubel und dann wurde das Gericht verkündet. So, dann war der Tag vorbei. Haben viele gedacht, aber Amos war nicht fertig. Dann ging's weiter. Nämlich dann wurde das Gericht verkündet an Juda. Juda wurde nicht nur aufgezählt, was sie an Verbrechen getan haben, sondern auch noch, dass sie gegenüber Gott heuchlerisch handeln. Dass die Gottesdienste nicht mit dem Herzen gefeiert werden. Dass sie völlige Gleichgültigkeit haben gegenüber die sozial Ausgegrenzten. Dass sie auf der einen Seite Gott anbeten wollen, aber auf der anderen Seite in die Not der Menschen am Nachmittag sozusagen egal ist. Und da wurde nicht mehr gejubelt. Und viele haben gesagt, aber wir sind doch die Guten. Also das kann doch gar nicht sein. Nein, nein, das Gericht gilt nicht für uns. Und Amos musste nochmal auftreten und das führt uns zu unserem Text aus Amos 5 und den möchte ich uns vorlesen. Weh euch, die ihr den Tag herbeisehnt, an dem der Herr eingreift. Was erwartet ihr denn von diesem Tag? Finsternis wird er euch bringen und nicht Licht. Es wird euch ergehen wie dem Mann, der vor einem Löwen davonläuft und auf einen Bären trifft. Und wenn er glücklich das Haus erreicht hat und sich an die Wand lehnt, beißt ihn die Schlange. Der Tag des Herrn bringt Finsternis und nicht Licht. Ein schwarzer Tag ist er und auch nicht einen Schimmer von Hoffnung lässt er euch. Denn ich, der Herr, sage euch, ich hasse eure Feste und kann eure Gottesdienste nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit soll das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Habe ich von euch Israeliten während der 40 Jahre Wüstenwanderung vielleicht Mahlopfer oder Speiseopfer verlangt? Habt ihr damals schon die Götzenbilder eures Himmelskönigs und eures Sterngottes herumgetragen, wie ihr es jetzt tut? Ihr könnt euch darauf verlassen. Ich werde euch in die Verbannung führen, noch über Damaskus hinaus. Das sagt der Herr, der Gott der ganzen Welt. Ein harter Text. Ein Text, den ich mir nicht ausgesucht habe zum Predigen. Ein Text, der vor allen Dingen zwei Dinge anspricht. Das eine, Buße, mit einer konkreten Beschreibung, was schiefläuft und wo Gott sich Änderung erwünscht. Und ein zweites, die Aktion in soziales und gerechtes Handeln. Gottesdienst und Erbetung ersetzen nicht gerechtes Handeln, sondern beides gehört zusammen. Annette hat letzte Woche schon über Amos gepredigt und hat darauf ihren Fokus gehabt, dass Wort und Tat zusammengehören, dass Gottesdienst und Alltag zusammengehören. Und dieser Text bringt es jetzt sozusagen nochmal auf eine Spitze. Er kritisiert den korrupten Lebenswandel ganz schön hart und kritisiert die eigene Haltung, mit der die Juden damals ihren Gottesdienst gefeiert haben. Die eigene Haltung, die so schnell immer die Fehler beim anderen sieht, aber manchmal sich selbst vergisst. Es kritisiert die Götzen, Selbstzufriedenheit und Sattheit. Uns geht's doch gut. Aus einer guten wirtschaftlichen Mittelschicht wird geistliches Mittelmaß. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, was wir sind. Und wir sind ja auch toll, gerade hier im CT. Haben 35 Hauskreise, mehrere Gottesdienste. Uns geht's doch gut. Und wir benennen auch das Thema. Und mir ging das vor einigen Wochen so, am 16. Oktober, da hat Michael Winkler hier gepredigt über Gerechtigkeit. Und er hat über Zachäus gepredigt und hat darüber geredet, dass natürlich da, wo Korruption ist, Gottes Gerechtigkeit sein muss. Und ich dachte so, ja. Und er hat darüber geredet, wie die Regierungen und Reiche und wo überall Unrecht geschieht, dass da der Zachäus runterkommen muss vom Baum und er hat wieder zurückgegeben und er hat sich bekehrt und Jesus ist ihm begegnet und ich dachte so, jawohl, Michael, preach it, brother. Und die anderen sind alle schlecht und korrupt. 3 Tage später war ich auf einer internationalen Konferenz und da gab es morgens eine Andacht von einer ganz kleinen Frau, eine Kenianerin, über Zachäus. Ich dachte so, ach, ist ja schön. Nochmal, ich bin gerade so richtig warm. Das läuft gut hier. Und sie hat aus ihrer kenianischen Perspektive dieses Gleichnis, diese Begegnung ausgelegt. Und sie hat gesagt, die Europäer sind die Reichen, die Korrupten, die andere Länder über viele Jahrhunderte ausgenutzt haben und die stolz auf dem Baum sitzen und Jesus steht da drunter und lädt sie ein, dass sie kommen. Und dann sagt sie, aber die kommen nicht. Sie sitzen immer noch auf dem Baum, weil sie genau wissen, wenn sie runterkommen und Jesus wirklich begegnen, dann müssen sie ihren Reichtum teilen mit uns. Und ich war hin und her gerissen. Mir wurde warm und kalt zwischen auf der einen Seite theologisch, das, also darf die das mit diesem Text machen? Und zwischen absolut, ich bin ertappt, genau so ist es. Ich sitze auf dem Baum und ich will nicht runter, weil ich so vieles weiß in meinem Leben. Weil ich so vieles weiß über Gerechtigkeit. Weil ich so vieles weiß über Entwicklungszusammenarbeit. Weil ich so vieles weiß in meinem Leben und so wenig umsetze. Und Jesus steht da unten und sagt, lieber Tobi, komm doch mal runter. Ich will einkehren bei dir. Ja, und das hat mich beschäftigt. Und da merke ich, dieser Text gilt nicht nur Juda, sondern er gilt tatsächlich auch noch heute. Er spricht hinein in unsere Situation, da wo wir geistlich zufrieden geworden sind, wo wir satt geworden sind, wo wir vielleicht nicht mehr die Not und das Elend der anderen sehen oder hören, weil wir einfach mit uns beschäftigt sind. Wie würde dieser Text sich anhören? Gar nicht so viel anders vielleicht, wenn er für uns geschrieben wäre. Der Herr sagt, ich hasse eure Gottesdienste und kann eure Gebete nicht ausstehen. Eure Hauskreise und Gesprächsgruppen und eure Predigten. Die sind mir zuwider. Eure ganzen Events, die kann ich nicht mehr sehen. Ständig dreht sich alles um euer eigenes Seelenheil und Glücksgefühl. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lobpreislieder, eurer Gesang, Klavier, Bandmusik ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen bei euch lokal und global gelebt werden. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, dass niemand von uns das 100% leben kann. Aber dass das nicht eine Ausrede ist, dass wir einfach drüber hinweggehen. Sondern, dass es darum geht, wie nehmen wir das ernst? Und dass wir immer wieder die Beziehungsebenen, in denen wir leben und von denen der Text hier spricht, ernst nehmen. Nämlich die Beziehung zu Gott, die Beziehung aber zu mir selbst und zu der eigenen Haltung, mit der ich lebe. Und die Beziehung eben zu meinen Nächsten, die mir direkt oder auch indirekt, mit denen ich zu tun habe. Und da brauchen wir uns. Da brauchen wir uns als Gemeinde und Gemeinschaft, als Kleingruppe und Gottesdienst, dass wir darüber gemeinsam nachdenken. Dass wir uns da gegenseitig ermutigen und eben auch ermahnen, wenn das nötig ist. Weil wir alle stehen in der Gefahr, oder zumindest ich, dass ich in meinem Alltag genau das vergesse. Dass ich bequem werde. Dass ich ganz schnell 17 Ausreden habe für alles Mögliche. Und es ist gut, wenn wir uns da ermahnen. Ich habe diese Woche mit meiner Frau über die Predigt gesprochen und das war nicht so erquicklich. Weil sie mir nochmal gespiegelt hat, das, was du da predigst, wie sieht das denn bei dir aus, dieser Text in Amos 5? Und es war gut, darüber zu reden und ich war 3 Tage lang, hat mich das beschäftigt. Und es ist gut, wir brauchen das, wir brauchen das. Christsein ist kein Automatismus, der sich dann mit bestimmten Riten und Opferungen ja, kein Brandopfer mehr, aber vielleicht anderen Opferungen heute, der sich damit erfüllt. Wir haben nicht nur ein soziales Christentum, das sich in bestimmten Gruppen trifft und damit ist sozusagen alles gut. Gottesdienst, die Qualität eines Gottesdienstes zeigt sich eben nicht da, wo wir sagen, ja, toll, wie viele Leute waren denn hier? Heute war aber wieder voll. Und auch nicht, wow, die Band ist aber musikalisch top heute. Ja. Oder die Predigt war rhetorisch aber wieder, also gut oder schlecht. Nein, das sind alles wichtige Dinge und ich bin dankbar, dass wir eine musikalische Band haben. Ich bin dankbar, wenn viele Leute kommen. Aber das, was im Innersten das ausmacht, ist die Haltung, mit der wir alle hier reingehen und Gott begegnen. Und die Frage, ist dieser Gottesdienst insgesamt ein Lob Gottes? Freut sich Gott darüber? Im Hebräerbrief steht, duftet er gut? Ist es ein Duftopfer für Gott? Und das ist interessant, verknüpft Amos, dann später Jesus und Paulus eben mit diesem Alltag. Und zwar mit dem gerechten Handeln im Alltag. Dass das, was wir erleben, tatsächlich gelebt werden soll. In unseren Familien, auf unserem Arbeitsplatz, in unserer Freizeit, bis hin zum Einkaufen. Wo sieht man da die Gerechtigkeit? Also es wird sozusagen von zwei Anbetungen gesprochen. Einmal die Anbetung im Gottesdienst und einmal die Anbetung im Alltag für gerechtes Handeln, wo wir die Not der anderen tatsächlich sehen in unserer Nachbarschaft, wo wir sehen, wo die Schere von Arm und Reich in Deutschland immer weiter auseinandergeht, wo wir uns dafür einsetzen. Und da brauchen wir Leute in all den Positionen, in denen wir sind. Da brauchen wir nicht nur Theologen, sondern da brauchen wir Juristen, wir brauchen Leute in Unternehmen, wir brauchen an den verschiedensten Stellen, da müssen wir unser Christsein leben. Da müssen wir dieses Salz und Licht sein, dieses Zeichen dieses neuen Reiches Gottes, diese neue Gerechtigkeit, die von der Jesus spricht. Und da geht es nicht um eine Perfektion. Es geht nicht darum, dass der Himmel auf Erden kommt. Und es geht auch nicht um die Fantasie einer Christianisierung, dann wird alles gut. Sondern es geht darum, dass wir in dieser Zwischenzeit des Reiches Gottes, wo es angefangen hat, die Kraft Gottes in Form seines Heiligen Geistes unter uns zu wirken, dass das sichtbar wird für die Menschen um uns herum. Indem wir uns für die einsetzen, die Gesellschaft am meisten vergisst, ausstößt und nicht will. Das sind die Zeichen des Reiches Gottes. Und da hineinzutreten und da das zu leben, das ist unsere Aufgabe. Das ist der zweifache Gottesdienst, der hier in Amos so angemahnt wird und der uns heute gilt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch herausfordernd. Das ist schwierig. Das fängt immer wieder damit an, dass wir darüber im Gespräch bleiben. Und ich sage mal das alte Wort. Es fängt damit an, dass wir immer wieder Buße tun. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, zumindest bei mir. Dass ich mich selbst wieder als ersten Adressat der Predigt sehe. Und nicht gleich wieder denke, ja, aber da gibt's ja noch irgendjemand anders. Und die Gemeinde macht's noch schlechter. Und ja. Und eigentlich wollte ich ja was noch über Amerika sagen und Trump. Ja, und also das, aber dann dachte ich, ja genau, das ist eigentlich nicht das, was meine Aufgabe ist heute. Schade. Wir haben alle unsere blinden Flecke. Und Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, dass der Heilige Geist unser Denken und unser Handeln verändern soll. Und dass wir das dann in Gemeinschaft, gemeinsam leben sollen in unserem Alltag. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe gewesen, damals bei Amos, bei dieser harten Rede. Und das geht noch weiter und erst im letzten Kapitel, wo wirklich viele Kapitel, 8 Kapitel Gericht kamen. Im letzten 9. Kapitel kommt dann die Ankündigung des Heils. Wenn ihr umkehrt, jawohl, ich lasse euch nicht. Ja. Und wir haben es heute ja so gut, dass wir mit Jesus diesen Versöhner haben, wo wir direkt Buße tun können, wo wir direkt ihn ansprechen können, wo wir direkt hineinkommen können, weil wir Teil dieses Reiches Gottes sind, weil wir in dieser Spannung leben und merken, jawohl, weil mir Versöhnung immer wieder widerfährt, kann ich anfangen, das zu leben mit den Menschen um mich herum. Muss ich nicht immer Recht haben? Muss ich nicht immer das letzte Wort haben? Muss ich nicht immer zufrieden und satt sein? Und das zeigt sich, glaube ich, in ganz vielen praktischen Dingen. Meine eigene Haltung gegenüber den Menschen direkt um mich herum, aber auch indirekt durch das, was wir kaufen. Der Blick hinein, nicht nur in meine Peer Group, nicht nur die Leute, die um mich herum sind, sondern einen Blick weiter, den Leuten, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und wie gehe ich dann um mit meiner Zeit, meinem Geld? Und das ist ein ständiger Kampf, weil diese Götzen, die damals sich in den Gottesdienst eingeschlichen hatten, bei Amos genau heute bei uns da sind. Diese Götzen, Zeit, Zufriedenheit, Geld, die trage ich immer wieder mit mir um. Und ich muss immer wieder sagen, nein, ich will's nicht. Nein, ich will sie loslassen und das fällt mir schwer. Ein Beispiel ist fairer Handel. Wir haben heute einmalig im Christustreff die Chance, von der Michael-Initiative nach dem Gottesdienst eine Tasse fair gehandelter Kaffee zu kaufen. Das ist der Kaffee, wo man nicht vorher beten muss um Vergebung. Ja, das ist nicht witzig. Ich glaube an diesem kleinen Ding, ich glaube fairer Kaffee steht nicht für Gerechtigkeit und ist nicht das Gute, was eigentlich sein soll. Es ist nur ein Symbol, mich an meine eigene Haltung zu erinnern. Fair wäre ein Kaffee, wenn er zum Beispiel in Äthiopien geerntet, geröstet, verpackt und dann teuer nach Deutschland verkauft wäre. Das wäre Gerechtigkeit. Und nicht, es wird billig nach Deutschland gebracht und dann bei uns geröstet und dann wieder den ganzen Gewinn wird er verkauft und der Gewinn bleibt in Deutschland. Und fair bedeutet nur, dass ein paar Cent an die Erzeuger, an die Kaffeebauern geht. Aber es bedeutet für mich in erster Linie, dass ich an meiner Haltung arbeite. Faire Produkte sind für mich auch ein prophetisches Wort von Amos. Hinein in mein Leben. Und das brauche ich nämlich sehr, sehr oft, damit sich meine Gewohnheiten über mittlerweile viele Jahrzehnte, die gerechtfertigt sind in meinem Leben, dass die sich ändern. Und dann hat es noch den Vorteil, und das ist gerade für uns Deutschen, finde ich, interessant, dass dass der faire Handel in den Anbaugebieten Krankenhäuser baut und so weiter, über Gewerkschaften, die dort gegründet werden, und Genossenschaften. Und das ist etwas, was uns in Deutschland von unserer Geschichte sehr viele gute Strukturen gebracht haben. Ja, Ende des 19. Jahrhunderts, Bismarck und die ganzen Genossenschaften, die gekommen und geworden, auf denen viel von unserem auch Reichtum heute steht. Und deshalb glaube ich, es ist gut, da zu sagen, okay, ich will da auch überlegen, was bedeutet das für mich? Und ich weiß, das ist nur ein kleiner Schritt. Aber ich glaube, damit beginnt es. Es beginnt, dass die Schritte in unseren Alltag hineinkommen, dass unsere Haltung verändert wird und dass wir dann beginnen, immer wieder uns gemeinsam zu fragen, was sind denn wahre Gottesdienste? Dass wir uns gemeinsam immer wieder fragen, freut sich Gott über unsere Lieder? Und dass wir da umkehren, wo es auch nötig ist. Und dass unsere Haltung eine Haltung ist, die Gott ehrt. Und da geht es nicht um Perfektionismus, sondern geht es um Versöhnung. Da geht es nicht darum, dass alles gut ist. Nein, das wird nie sein. Sondern es geht darum, dass wir mit der Gebrochenheit zu Gott kommen und in dieser Gebrochenheit in unserem Umfeld Schritte tun, die ihn ehren. Und deshalb können wir jetzt in die Anbetung gehen. Deshalb können wir zu Gott kommen, damit er der Versöhner ist in unserem Leben. Damit wir diese Gerechtigkeit erleben, die wir dann teilen in unserem Alltag. Und genau das ist Gemeinde. Amen.